Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Und dazu begrüße ich natürlich Alfred Maidon. Hallo Alfred.
Ja, schön, dass der Andi auch mal wieder da ist.
Genau, freut mich auch. Und schön, dass du da bist. Genau. Wir haben einige Themen zu besprechen. Beginnen wollen wir mit dem Bitcoin. Das ist jetzt in den letzten Tagen wieder mal ein bisschen zurückgegangen, bewegt sich aber weiter über der Marke von $60.000. Wie schätzt du die Lage momentan ein?
Naja, wir waren gestern zeitweise bis fast 60.000 runter. Nachdem es ja erst so aussah, als wenn wir nach oben uns entwickeln können. Wir waren wieder über 65.000, über der 200-Tage-Linie. Ja, aber die geopolitische Krise gerade im Nahen Osten hat dann dazu geführt, dass der Bitcoin doch wieder schwächer ging. Wir sind aktuell 61,7. Ich finde es ein bisschen komisch, dass der Bitcoin immer besonders stark unter geopolitischen Schwierigkeiten leidet, denn der Aktienmarkt hat sich eigentlich gestern dann recht schnell wieder erholt. Der Bitcoin ist viel stärker gefallen. Woran das liegt, keine Ahnung, aber eins ist auch klar, dass diese Belastungsfaktoren doch eher immer kurzfristiger Natur sind, sowohl für den Aktienmarkt als auch für den Bitcoin. Insoweit glaube ich, dass irgendwann wieder Normalität einkehrt. Und Normalität beim Bitcoin heißt anhaltend hohe Nachfrage. Wir hatten gestern bei den Bitcoin-ETFs Mittelabflüsse von über 200 Millionen, aber vorher 8 Tage in Folge Zuflüsse. Und gerade die Großinvestoren sind weiter auf der Kaufseite aktiv. Und das wird irgendwann, ich glaube noch in diesem Jahr, den Bitcoin aus dieser Seitwärtsrange, die wir ja haben seit eben Zeiten, also seit März, irgendwann wird er seinen Weg nach oben finden. Da bin ich mir relativ sicher. Die Frage ist nur, wann, wenn natürlich immer wieder irgendwas passiert, was den Bitcoin blockiert, ausbremst, irgendwelche Verkäufe, jetzt eben geopolitische Schwierigkeiten. Dann wird es eben ein bisschen länger dauern, aber es ist eine Frage der Zeit, denn das Angebot an neuen Bitcoins ist sehr beschränkt, gerade nach dem Halving, und die Nachfrage bleibt anhaltend hoch. Also ja, es ist ein Spiel auf Zeit und der Gewinner wird der Bitcoin sein.
Also die positiven Faktoren überwiegen momentan.
Genau, nach wie vor. Also da hat sich nichts dran geändert, aber tatsächlich, ja, es gibt immer wieder Störfeuer.
Positive Faktoren gibt es momentan auch in China. Da ging es an den Börsen zuletzt richtig ab. Genau, wir sehen es hier beim...
Muss man zurückgehen.
Kräftiger Anstieg. Ja. Momentan sind zwar Feiertage in China, die Börse ist geschlossen, abgesehen von Hongkong. Da ging es aber auch kräftig nach oben. Wie siehst du die Lage da momentan?
Ja, es ist schon erstaunlich. Es gab ja dieses Stimuluspaket, dieses Konjunkturpaket mit verschiedenen Maßnahmen, auch unter anderem direkt in den Aktienmarkt, dafür wurden Gelder freigesetzt. Dass das den Markt so bewegt, damit hat sicherlich niemand gerechnet. Wir haben das, man sieht es ja hier, das ist das letzte Jahr, vor 2 Tagen ging es in Shanghai nochmal 8% nach oben. Das ist der Shanghai Composite Index. Und ja, da haben wir die Verluste von einem ganzen Jahr wieder aufgeholt, sogar von mehreren Jahren, innerhalb weniger Tage. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Tage. Und das Erstaunliche ist, das ist eine witzige Zahl, ich glaube, in dem Index sind 2.200 Aktien drin und vorgestern waren von diesen 2.200 Aktien, war keine einzige im Minus. Sowas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Es waren 4 oder 5 unverändert, der Rest war im Plus. Erstaunlich. Eins ist klar, so geht es natürlich nicht weiter, sonst wären wir dann irgendwann in Kürze bei 100.000 Punkten. Aber es ist schon erstaunlich, wie schnell auf einmal Käufer zurückkommen. In China sind ja gerade viele Privatanleger über Monate aus dem Aktienmarkt teilweise geflohen, sind geflüchtet in Gold-ETFs, in Japan-ETFs, man hat alles gekauft, nur keine China-Aktien. Ja, und so sieht das eben aus, wenn die wieder zurückkommen. Aber es ist schon mal ein gutes Signal, dass der chinesische Aktienmarkt lebt. Und das ist auch für die Weltbörsen natürlich ganz gut, dass dieser Markt, der über Jahre hinweg, wir haben glaube ich noch den Langfristchart, über Jahre hinweg, man sieht es hier von 21, es ging eigentlich 3 Jahre lang nur runter. Und jetzt haben wir zumindest fast 2 Jahre Kursrückgang wieder aufgeholt innerhalb weniger Tage. Das ist ein ganz gutes Signal für alle.
Genau, und wird sich dann wahrscheinlich auch bald wieder normalisieren, weil so ein Anstieg von 8% bei einem Index,
das ist natürlich Wahnsinn. Klar. Wie gesagt, und heute tatsächlich in Hongkong ging es heute nochmal 6% nach oben. Ich bin mal gespannt, wenn der Markt in China nächste Woche wieder aufmacht, wie es da weitergeht. Aber es wird sich natürlich auch irgendwann erstmal beruhigen müssen, tatsächlich.
Genau. Davon haben wir auf alle Fälle jede Menge einzelne Aktien noch profitiert, zum Beispiel BYD. Aber es gibt auch von BYD selber gute Nachrichten, nämlich Verkaufszahlen.
Ja, ich habe ja, glaube ich, hier seit April gestanden und immer gesagt, es gibt so viele gute Nachrichten, aber bei der Aktie bewegt sich relativ wenig. Dann hatten wir diesen vorsichtigen Anstieg und dann kam das Konjunkturpaket in China und Da ging die Aktie nach oben raus und dann gab es tatsächlich auch noch gute Zahlen von BVD selbst. Die können wir uns gleich auch nochmal anschauen. Das ist wirklich beeindruckend. Das waren die Zahlen vom September, vom letzten Monat, die veröffentlicht worden sind, gestern. Und da hat BVD erstmals in einem Monat über 400.000 Autos verkauft. Das waren genau, ich glaube, 419.000. Und das war nochmal deutlich mehr als im ohnehin schon guten August. Und vor allen Dingen auch, wenn man das Vorjahr mal sieht, wo sind wir im Vorjahr? Da sind wir da. Das ist ein Anstieg, glaube ich, von über 40% gewesen. Und ja, das ist wirklich beeindruckend. Und das Gute ist, wenn BVD jetzt nur diese Verkaufszahlen, die man jetzt hatte, die nächsten 3 Monate halten kann, die 419.000, dann kommt man auf 4 Millionen. Und das ist das Ziel von BVD gewesen. Aber wie man hier sieht, im letzten Jahr, da haben wir nämlich, das sind die Monate, da sind sie, Oktober, November, Dezember. Das sind die 3 besten Monate und das war in jedem Jahr so. Also das Beste kommt eigentlich erst noch. Insoweit kann man davon ausgehen, dass es deutlich mehr werden als 4 Millionen. Und ja, das ist wirklich mal eine Hausnummer.
Genau, wir haben noch weitere Grafiken zu BYD dabei. Kannst du vielleicht auch noch mal ganz kurz darauf eingehen,
was die aussagen? Das sind die Exporte von BYD und da sieht man, da läuft es nicht ganz so rund. Ich sage mal, noch nicht, weil BYD natürlich erstmal den heimischen Markt bedient. Und weil BYD, beim Export muss man im Moment immer noch die Autos wirklich in China produzieren und dann verschiffen. Man ist ja dabei, Werke aufzubauen in Ungarn zum Beispiel, in der Türkei ist eins geplant und auch in Brasilien. Also in vielen Ländern baut BYD eigene Werke und dann werden natürlich auch die Overseas-Verkäufe, also die Verkäufe außerhalb von China, zunehmen. Im Moment sind es 6-7% der Absätze. Und das ist natürlich auch das zukünftige Potenzial, was BYD noch hat. Man wächst auf dem Markt in China, dort ist man klar die Nummer 1. Aber man kann dieses Wachstum sicherlich ausdehnen weltweit.
Wie siehst du die Expansionschancen von BYD? Bisher hat es ja noch nicht so
ganz geklappt. Ja, aber es liegt daran, man hat die Kapazitäten einfach nicht. Man verkauft die Autos, die man in China produziert, auf dem heimischen Markt. Man hat im Moment erst ein Schiff, man will insgesamt 8 Schiffe bauen lassen oder dann betreiben in relativ kurzer Zeit, um dann eben mehr Autos exportieren zu können. Und natürlich hat BYD außerhalb von China auch zu hohe Verkaufspreise, aber auch die werden runterkommen und dann wird sicherlich auch da mehr Dynamik in den Markt außerhalb von China kommen.
Dann kommen wir mal zu einem...
Achso, wir haben hier noch das 9 Millionen genau. Auto, Mensch, und zwar das ganz interessant, das ist der Sportwagen Yangwang, ich weiß gar nicht, U8 oder U9, ich glaube U9, U8 ist glaube ich der SUV. Schickes Auto, ob das jetzt wirklich das 9 Millionste war, wahrscheinlich nicht, aber es sieht natürlich schick aus.
Kannst du immer nachprüfen.
Werden jetzt erst die ersten ausgeliefert. Es hat übrigens nur 2 Monate gedauert, um von 8 auf 9 Millionen zu kommen. Um von 7 auf 8 zu kommen, waren es noch, glaube ich, fast 5 Monate. Also man sieht, die Dynamik nimmt zu und wahrscheinlich werden wir irgendwann die Millionengrenzen im Wochentakt erreichen bei BYD.
Dann kommen wir mal zu einer kleinen Krisenbranche, würde ich es mal nennen, nämlich der Solarbranche, Jinko Solar. Wir sehen es hier im Chart, ging über lange Monate nach unten, jetzt zuletzt mal wieder über die 200-Tage-Linie. Was glaubst du, wie geht es hier weiter?
Ja, also ich habe da auch, glaube ich, schon oft genug gesagt, wir werden irgendwann eine sehr deutliche Erholung sehen. Jetzt ist die schon sehr deutlich gewesen. BYD hat sich vom Tief, waren es über 50%, allein in den letzten 3-4 Handelstagen über 30%. Klar, natürlich auch Jinko Solar profitiert von den Maßnahmen in China, ganz besonders sogar, weil Jinko Solar als Solarkonzern natürlich vor allen Dingen vom Zinsumfeld profitiert, wenn das sich verbessert, also wenn die Zinsen runterkommen, weil die Solarbranche eben sehr zinsintensiv und sehr zinssensitiv ist. Und das hilft natürlich. Und jetzt muss man natürlich sehen, wie auch bei vielen Aktien, dieser Anstieg wird so nicht weitergehen. Jetzt wird es erstmal eine Konsolidierung geben, sehr wahrscheinlich. Und dann, und das wird entscheidend sein, wird sich herausstellen, ob sich daraus ein längerfristiger Trend entwickelt oder ob das nur so ein Strohfeuer war. Bei Jinko Solar, da kann man auf beiden Seiten stehen. Man kann sagen, ja, die Überproduktion bei Solarmodulen ist weiterhin vorhanden, auch wenn sie ein bisschen runterkommt. Es verschwinden einige Player am Markt, kleinere Solarfirmen, die einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind. Jinko Solar hat den großen Vorteil, dass man aufgrund seiner Größe auch schon riesen Skaleneffekte hat, sehr günstig produzieren kann und trotz dieses schwierigen Umfelds immer noch Gewinne schreibt, auch wenn die sehr schmal ausfallen. Aber wenn sich der Markt weiter so ein bisschen konsolidiert, beruhigt und mehr Teilnehmer ausscheiden und vielleicht einige die Produktion zurückfahren, dann können hier auch wieder höhere Gewinne erzielt werden. Und dann ist die Aktie auf dem Niveau natürlich extrem günstig. Also im Moment ist das halbwegs, ich will nicht sagen fair bewertet, die Jinko Solar ist immer noch zu günstig, aber das Branchenumfeld muss sich natürlich schon verbessern.
Wir haben ja bei Jürgen Kostola gesehen, dass es immer wieder mal schnell nach oben gehen kann.
Genau, wir haben, ich glaube, letztes Mal hatten wir den langen Fristchart dabei. Vor 4 Jahren war es, da ging es mal innerhalb von wenigen Wochen von unter 30 auf 90 Dollar nach oben. Und ja, unter 30 sind wir auf jeden Fall jetzt auch.
Die Anfangslage ist schon mal gut. Genau, und wir warten mal ab, was da im Endeffekt dann noch auf uns zukommt. Ja. Nächste Woche kommt was bei Tesla auf uns zu. Tesla hat ein neues Event angekündigt unter dem Motto WeRobot.
Genau.
Was erwartet uns?
Ja, dass dieses Event stattfindet, ist ja schon länger klar. Es soll ursprünglich ja mal am 8.8. sein. Jetzt ist es am 10.10. Also das ist, glaube ich, nächste Woche Donnerstag. Da wird vorgestellt FSD, also tatsächlich die Robotaxis, die selbstfahrenden Robotaxis. Was darüber hinaus vorgestellt wird, wird man sehen. Das ist die offizielle Einladung für dieses Event. Und da deutet natürlich schon was darauf hin, dass es vielleicht nicht nur um Robotaxis geht, weil WeRobot, wissen wir alle, das ist eine Anlehnung an iRobot, an den Film. Und da geht es um Roboter. Und vielleicht, und so mutmaßt man jetzt, werden da auch die Tesla hat ihre eigene humanoide Roboter, den Optimus. Hier sieht man nochmal einen Film aus, auch schon aus dem eigentlich gar nicht so schönen Film. Da haben sich ja die Roboter verselbstständigt.
Dystopie im Endeffekt.
Ja, das war dann. Mal gucken, ob da am 10. Oktober auch sowas passiert. Nein, aber ich bin mal gespannt, was da vorgestellt wird, denn tatsächlich Robotaxis, klar. Vor allen Dingen geht es auch nicht nur um das Robotaxi an sich, wie es aussieht, weil da weiß man schon relativ viel. Es wird kein Lenkrad geben, es wird keine Pedale geben. Warum auch, wenn keiner mehr drin sitzt. Aber die Frage ist, wie weit ist man da schon? Wann gibt es die Zulassung? Und dann natürlich jetzt eben noch diese neue Fantasie. Vielleicht gibt es auch neue Roboter, vielleicht. Also es ist für viel Spannung gesorgt. Elon Musk hat von einem historischen Ereignis gesprochen, was da auf uns zukommen wird.
Genau, und du hast ja das Ganze ja schon mal ein bisschen honoriert.
Genau, ich habe ja schon mehrfach gesagt, das wird so sein, dass im Vorfeld die Aktie sehr wahrscheinlich steigen wird, weil man natürlich, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Tesla ist ja eine Aktie, die von Fantasie lebt. In dem Kurs ist immer viel Fantasie, das muss man wissen. Wenn man Tesla als Autokonzern bewerten würde, wäre die Aktie nicht da, wo sie ist. Und jetzt geht es darum, wie viel von dieser Fantasie kann man auch relativ zeitnah umsetzen. Das wird man dann wahrscheinlich in der nächsten Woche erfahren. Und ja, demzufolge wird dann sich auch die Aktie entwickeln. Wobei Tesla hat immer so ein bisschen den Hang dazu, die Aktie vor solchen Events zu steigen. Und danach gibt es dann erstmal eine Enttäuschung, weil vielleicht dann einige doch zu viele Erwartungen hatten.
Die Erwartungshaltung ist immer ein Problem. Ne?
Aber vorher, genau, vor nächster Woche gibt es wahrscheinlich heute noch, vielleicht sogar jetzt, wenn wir hier stehen. Naja, aber ich denke mal so um 14 Uhr, also heute sind wir am Mittwoch, gibt es die Auslieferungszahlen von Tesla, wie immer eigentlich am 2. nach einem Quartal, also am 2. Oktober. Und ja, die Erwartungen sind so bei 465.000 bis 470.000 Autos. Das wären, wir haben das Vorjahr, ja, etwas mehr als im Vorjahr. Und das ist erstaunlich, weil die letzten Quartale gab es ja immer Rückgänge bei den Auslieferungszahlen. Jetzt kann Tesla wieder ein bisschen wachsen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass offenbar die China-Verkäufe sehr gut waren im laufenden Quartal. Ist ja der nach den USA der zweitwichtigste Markt für Tesla. Und ja, es ist schon eine wichtige Zahl, aber sie ist vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, wie sie die letzten Quartale war, weil jetzt natürlich schon diese Robotaxi- und Roboterfantasie überwiegt. Dennoch, Auslieferungszahlen sind wichtig und da darf man mal gespannt sein, was da heute Nachmittag veröffentlicht wird.
Genau, so im Endeffekt das Brot- und Buttergeschäft und was nächste Woche dann auf uns zukommt.
Genau. Also jetzt ist natürlich schon schwierig. Die Aktie hat jetzt einen schönen Lauf. Auf der anderen Seite, man sieht ja auch, wir sind
charttechnisch spannend.
Also das wird schon interessant, ob wir da oben rausgehen. Das könnte eine riesengroße Bodenbildung geben. Heute bin ich mal am Malen.
Ja,
sieht toll aus. Ne? Das ist so eine Untertasse und meistens geht es dann da oben raus. Es geht eh alles nach oben raus irgendwann. Also nicht alles, aber wir haben gleich noch Aktien, da geht es eher nach unten raus.
Ganz am Ende, ja.
Aber das sieht schon mal ganz gut aus, aber ich glaube auch nicht, dass es im ersten Schritt passieren wird, sondern tatsächlich, vielleicht gibt es wirklich nächste Woche erst noch mal einen kleinen Rücksetzer, wenn vielleicht einige sehr große Optimisten dann doch ein bisschen enttäuscht sind, wenn keine 20 Roboter auf der Bühne tanzen.
Passiert ja auch schon.
Kann ja schon mal passieren.
Elon Musk keinen spektakulären Auftritt hat, aber wir werden es genau beobachten und dann entsprechend darauf eingehen. Dann kommen wir mal zu einer Aktie, für die es lange Zeit nach oben ging. Zuletzt hat Nvidia dann aber doch ja, ich will nicht sagen geschwächelt, bewegt sich ein bisschen seitwärts, aber lange Zeit einer der großen Stars an der Börse gewesen. KI, das ganz große Thema, ist ja Nvidia glänzend positioniert. Wie siehst du denn die weiteren Perspektiven?
Ja, man ist nach wie vor glänzend positioniert. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Dass die Aktie nicht ewig diese Dynamik aufrechterhalten kann, war auch klar. Es ist überhaupt schon ein Wunder, dass sie nochmal in diesem Jahr ich glaube 150% sind wir immer noch im Plus seit Jahresanfang. Nach, ich weiß nicht wie viel 100% im letzten Jahr. Aber ich sage es nochmal, das kommt nicht einfach so. Oder es ist auch nicht so, dass Nvidia aufgrund dieser Aufwärtsbewegung teuer geworden ist, sondern die Firma ist 1:1 mitgewachsen, wenn nicht sogar noch stärker gewachsen als die Aktie. Und das hat zur Folge, dass Nvidia jetzt nach wie vor eigentlich sehr attraktiv bewertet ist. Auf Basis der Gewinnprognosen fürs nächste Jahr ist das KGV jetzt bei 29, habe extra nochmal nachgeschaut. Bei einem Gewinnwachstum von 40% ist das vollkommen in Ordnung. Eher sogar ein bisschen zu günstig. Klar, diese 40% Wachstum werden sich nicht aufrechterhalten lassen. Nvidia ist ja in den letzten Jahren mit weit über 100% gewachsen. Jetzt eben nur noch 40, zukünftig vielleicht noch weniger. Aber wichtig ist, und ich glaube, das hat Nvidia gezeigt, dass man in der Lage ist, seine hohen Marktanteile zu verteidigen, dass die Konkurrenz zwar alles versucht, um in diesen Markt zu kommen, es aber nicht richtig schafft. Gerade Intel schafft es ja nun überhaupt nicht. Insoweit spricht nichts dagegen, dass die Erfolgsstory weitergeht und dass auch irgendwann sich die Erfolgsstory in der Aktie wieder niederschlägt. Dass man jetzt mal ein paar Monate seitwärts läuft, ist vollkommen normal. Aber ich habe ja schon mal ein paar Pfeile angezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass wir auch hier wieder nach oben rausgehen. Es würde mich sehr überraschen, wenn das nicht passieren würde.
Genau, dann kommen wir mal zu einem Unternehmen. Da ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht größer, dass es eher nach unten geht, nämlich willkommen zu Super Microcomputer, gestern Aktiensplit, die Aktie gezähndelt dadurch. Aber wesentlich spannender sind die Vorwürfe, die momentan kursieren, die Ermittlungen, die es offenbar gibt. Also eine sehr, sehr schwierige Gemengelage momentan.
Wenn man jetzt böse wäre, hätte man sagen können, man hätte einfach ein bisschen warten sollen, hätte man sich den Aktiensplit sparen können. Aber gut, wir reden jetzt nicht von der Zehntelung, aber die Aktie hat sich vom Hoch, glaube ich, gedrittelt. Und das ist dann schon mehr als eine Korrektur. Also Nvidia, das ist eine Korrektur, 10, 20, auch 30% bei einer Aktie, die ein paar 100% gestiegen ist. Aber 60-70% Minus, das ist dann doch ein bisschen viel. Und wie gesagt, das hat natürlich Gründe. Es gibt ja schon lange so ein bisschen, also erstmal Supermicro wächst natürlich auch rasant. Auch hier geht das Wachstum zurück. Das ist sicherlich ein Punkt. Man ist vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber tatsächlich belasten vor allen Dingen die Ermittlungen, die jetzt stattfinden. Es gibt Vorwürfe, dass die Bilanzen nicht so in Ordnung sind bei Supermicro. Und das Problem ist, dass die Firma dieses Problem schon mehrfach hatte. Also 2018 ist man sogar mal vom Handel ausgesetzt worden, weil man Dokumente zu spät veröffentlicht hat. Dann musste man eine hohe Geldstrafe zahlen. Dann hat man, glaube ich, 2020 Mitarbeiter, führende Mitarbeiter in wichtigen Positionen für die Bilanzen entlassen, um auch den Auflagen nachzukommen, hat die dann aber später wieder eingestellt. Und das sind alles Sachen, die alles andere als vertrauenserweckend sind. Und jetzt hat man wieder Dokumente zu spät oder immer noch nicht veröffentlicht. Und das ist bei mir, ich will nicht sagen, dass da was dran ist, das weiß man nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da. Und ich habe das bei Wirecard, ich nehme das Wort bewusst in den Mund, aber ich oft genug gesagt, diese Vorwürfe alleine, es ist ganz selten, dass sie sich komplett in Luft auflösen. Irgendwas ist dann immer dran. Die Frage ist nur, wie schlimm wird's? Und ich habe halt keine Lust auf Aktien, die Zusatzrisiken haben. Aktien haben genug Risiken. Können die Margen gehalten werden? Wie entwickeln sich die Gewinne? Und jetzt bräuchte ich auch noch ein Zusatzrisiko. Vielleicht stimmen die Bilanzen ja gar nicht. Und das ist eine Sache, da würde ich zumindest mal drüber nachdenken. Und wie gesagt, da hätte ich jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, sogar Micro oder Nvidia, da würde ich dann doch lieber die in Anführungszeichen sichere Variante nehmen.
Genau, es gibt einfach bessere Alternativen momentan bei solchen Vorwürfen.
Ja, jetzt kann man natürlich andererseits sagen, wenn jetzt wirklich da gar nichts dran ist, dann ist die Aktie Sport billig. Wir haben jetzt ein KGV von unter 10 mittlerweile. Klar, wenn die Aktie so stark fällt und die Gewinnaussichten gleich bleiben, reduziert sich die Bewertung. Aber das ist auch wieder das Problem auf der anderen Seite. Günstige Aktien, warum sind sie denn so günstig? Entweder gehen die Gewinne rauf oder die Kurse runter. Und schön ist natürlich, wenn die Gewinne raufgehen als die Kurse runter. Und ja, hier gehen eher die Kurse runter.
Ja, wir können auf alle Fälle gespannt sein, was in den nächsten Monaten passiert. Genau. Da wird es auf alle Fälle spannend diverse Nachrichten geben, schätze ich mal.
Ja, ich würde zumindest jetzt nicht unbedingt Riesenpositionen in der Aktie halten wollen. Das
ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ja. Dann schauen wir mal auf LivePower. Da gab es zuletzt Ergebnisse vom Lithium-Projekt Yellowknife. Wie sind hier die Resultate ausgefallen?
Ja, sehr gut. Sieht man gar nicht. Also erstmal, das war die Ressourcenschätzung von dem Hauptprojekt von LivePower. Man hat ja verschiedene Projekte, aber das größte ist das in Northwest Territories in Kanada. Da hat man jetzt die Ressource ermittelt. Das sind 50,4 Millionen Tonnen sind es genau an lithiumhaltigem Gestein. Das ist ungefähr das, was man so erwarten konnte mit einem Lithiumanteil von 1%. Das ist jetzt kein erstklassiger Wert, aber ein sehr solider Wert. Und das Gute ist tatsächlich, dass diese Ressourcenschätzung jetzt draußen ist. Es hat im Prinzip ja, die Firma ein Preisschild, weil man kann ja Ressourcen bewerten. Und eine Ressource in der Größenordnung würde in normalen Zeiten bewertet vielleicht schon mit 400-500 Millionen Dollar. Jetzt in der Zeit, in der wir sind, der Lithiummarkt ist ja immer noch sehr angeschlagen, obwohl erste Verbesserungsanzeichen in Sicht sind, dass sich der Markt zumindest stabilisiert. Jetzt ist so eine Ressource vielleicht fairer Wert um die 200 Millionen Dollar und wir haben bei LivePower einen Börsenwert von aktuell umgerechnet 90 Millionen Dollar, also deutlich unterhalb dieses Preisschildes, nenne ich jetzt mal, weil es ist jetzt relativ einfach. Man hat das Lithiumvorkommen, man kann jetzt die Wirtschaftlichkeitsanalyse machen. Der Abbau ist relativ einfach, die Infrastruktur ist sehr gut. Also man weiß jetzt, es gibt ein Projekt, wo sich der Lithiumabbau lohnt, auch zu den aktuellen Preisen. Und jetzt müssen wir mal erstmal die Entwicklung weiterführen und vielleicht mal schauen, dass sich das Umfeld wieder verbessert. Und der eine oder andere vielleicht dann doch mal drauf schaut, Mensch, das ist eine Firma mit einem großen Projekt, vielleicht kann das mal interessant werden. Wobei, so Übernahmen, Beteiligung, dafür muss das Umfeld sich erstmal wieder verbessern. Insoweit hat man hier eine Aktie, die klar unter Wert ist, sehe ich zumindest, so sehen andere auch so. Ich bin mal gespannt, was in den nächsten Tagen an Empfehlungen noch kommt. Aber ja, spannend ist, dass das ganze große Lithiumbild sich verbessert, weil tatsächlich viele Produktionen runtergefahren worden sind, weil in viele neue Projekte wenig oder nichts mehr investiert worden ist. Umso besser ist es, wenn man ein Projekt hat, was auf dem richtigen Weg ist.
Einen Wert haben wir noch dabei, das ist allerdings kein sonderlich erbaulicher Wert, würde ich mal sagen, nämlich Neel. Da gab es jetzt zu Wochenbeginn schlechte Nachrichten und zwar ein Großauftrag ist geplatzt, hat sich dann auch gleich mal in der Aktie niedergeschlagen. Wir sehen auch das Bild zuletzt wieder doch deutlich düsterer.
Ja, und man sieht ja schon am glättenden Durchschnitt, wo der so herkommt, ja. Der kommt da oben von der Lampe, die man gar nicht mehr im Bild hat. Ich kann mich nur wiederholen, der Wasserstoffmarkt, da sind, also nicht nur der Auftrag ist jetzt geplatzt, es sind viele Träume geplatzt. Ich will nicht sagen alle, aber die meisten. Also das Autogeschäft ist nicht gelaufen, das Lkw-Geschäft, Wasserstoff kommt nicht in Schwung. Und das ist jetzt eigentlich eine ganz wichtige Grafik. Das sind die Umsätze von Neel bis zum letzten Jahr, das sind die erwartenden nächsten Jahre und das sind die Gewinne bzw. Verluste. Da sieht man, der Umsatz ist doch rasant gewachsen. Gerade im letzten Jahr gab es noch einen Riesenschub, aber, und das kommt, wir haben in diesem Jahr einen Umsatzrückgang sehr wahrscheinlich geplant. Wir haben ja jetzt ja schon einen Großteil des Jahres rum. Und das kann natürlich nicht sein. Also bei einem Wachstumswert, und Neel war ja teilweise bewertet mit dem, ich glaube, 20, 30, 40-fachen Umsatz. Das haben eigentlich nur Firmen, die mit 100, 200, 300% wachsen. Aber sowas darf da nicht passieren. Und das rechtfertigt dann auch die massiven Verluste der Aktie und mit aktuell, ich glaube, immer noch 800 Millionen Euro ist Neel jetzt kein Schnäppchen. Auch wenn der Kurs von 30, 40 Cent so aussieht, als wenn die Aktie jetzt spottbillig ist, ist sie nicht. Ist, glaube ich, immer noch mit dem 6-7-fachen Umsatz bewertet und das ist einfach zu viel für eine Firma, die nicht mehr wächst, vor allem in einem Markt, der, ja, in dem täglich Träume platzen. Und das ist übrigens der nächste Traum, der platzt, nachdem er das Wasserstoffauto sich nicht durchsetzen konnte. Wir haben im ersten Halbjahr nochmal einen Rückgang gehabt. Ich glaube, insgesamt wurden etwas über 5.000 Fahrzeuge verkauft gegenüber 7, 8, 9 Millionen Elektroautos. Bei Trucks ein ähnliches Bild. Das sind die Lkw-Verkäufe quartalsmäßig und zwar blau, die mit Batterie und grün, die mit Wasserstoff und schwarz, die Plug-in-Hybriden, also auch Batterie plus Verbrenner. Und da sieht man, während die batterieelektrischen Trucks wachsen und sich zumindest, wir sind jetzt bei 20.000 im Quartal, das ist nicht viel, 20.000 aufs Jahr gerechnet, sind wir bei 80.000 gegenüber 4 Millionen Lkw insgesamt. Aber immerhin, aber man sieht hier, der Wasserstoffanteil ist einfach minimal und der wird auch nicht größer. Also das stagniert, wächst, wenn überhaupt ein bisschen. wieder ein Markt, der nicht ins Laufen kommt. Und die Frage ist, wie das mit anderen Märkten ist und wie das mit diesen Wasserstoffträumen auch der Bundesregierung ist, die propagiert werden, eher von der Erdgasindustrie. Ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, man kann sich, glaube ich, fast jeden Wasserstoffwert anschauen. Plug Power habe ich mir nochmal angesehen. Auch die von 2 auf, ich glaube, 60 oder 70 wieder zurück auf 2 Dollar. Bei denen ist es eben genauso. Wir haben, glaube ich, noch den Langfristchart.
Genau, den können wir uns auch mal anschauen.
Da sieht man es nochmal, wo die Aktie herkommt. Da hatten wir diesen absoluten Wasserstoff-Hype. Da ging es rauf von, ich glaube, auch von 30 Cent auf 3 Euro. Und jetzt sind wir wieder fast da, wo wir hergekommen sind. Und es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn, ich wüsste jetzt keinen Grund, warum diese Aktie wieder an Dynamik aufnehmen sollte, weil es sind tatsächlich viele Träume geplatzt. Es werden mehr Wasserstoffprojekte im Moment abgesagt als neue erschaffen und liegt einfach an der Ineffizienz von Wasserstoff. Es wird sicherlich Nischen geben, aber eben nur Nischen und diese Wasserstoff-Weltherrschaft, die man da sehen wollte, die gibt es mit Sicherheit nicht. Und ja, insoweit würde mir jetzt kein Grund einfallen, in die immer noch, in meinen Augen, zu teure Aktie einzusteigen.
Also keine guten Perspektiven für Neil und für die ganze Branche.
Sieht so aus.
Alles klar. Dann, Alfred, bedanke ich mich bei dir für deine Einschätzungen.
Gerne.
Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.